Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du im Lobpreis warst und dass du die Zeit wirklich benutzen möchtest, um dein Herz zu offenbaren. Und ich bete echt einfach, dass nicht ich rede, sondern dass du durch mich redest, dass du mich gebrauchst, um Ermutigung auszusprechen, Jesus. Amen. Ja, den Bibeltext, den ich mir heute ausgesucht habe, den finden wir in Matthäus 2, Verse 1 bis 12. Ihr könnt da auch gerne aufblättern und mitlesen. Das ist ein kleines Stück, das werde ich mal komplett vorlesen und dann einzeln im späteren Verlauf nochmal drauf eingehen. Ich sehe schon ganz viel Blättern. Das ist gut. Ich fange mal an zu lesen. Matthäus 2, Vers 1. Jesus wurde zur Zeit des König Herodes in Bethlehem, in einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen die Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn Ehre zu erweisen. Als der König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und Schriftgelehrten aus dem jüdischen Volk zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo dieser Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch die Propheten hervorgesagt. Und du, Bethlehem, in Land Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirt seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch nach dem Kind, sagte er. Und gebt mir Bescheid, sobald ihr ihn gefunden habt. Dann kann ich auch hingehen, um ihm Ehre zu erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie Schätze hervor, die sie mitgebracht haben. Sie gaben ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie darauf die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Als ich mir den Text in der Vorbereitung mehrfach durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, dass es so drei verschiedene Personengruppen irgendwie in dieser Geschichte zu finden sind. Einmal die Sterndeuter, dann haben wir König Herodes und dann die führenden Priester und Schriftgelehrten. Man könnte jetzt noch sagen, weil sich ganz Jerusalem erschrocken hat, ist dann irgendwie noch das Volk, aber die werden ja nicht irgendwie explizit erwähnt. Entsprechend lasse ich die hier so ein bisschen außen vor. Auf jeden Fall jeder dieser Gruppen, die reagieren sehr unterschiedlich auf diese Botschaft, dass der Messias geboren wird. Und die Aussage, die Geburt des Messias oder die Geburt des König der Juden, das ist jetzt im Judentum keine kleine Aussage gewesen, das ist unbedingt die Aussage überhaupt, weil das ist derjenige, der von Anfang an irgendwie angesprochen und versprochen wird, dass er kommen wird und den Kopf der Schlange zertreten wird. Und das ist der Nachfolge Davids, da gibt es Prophetie nach Prophetie nach Prophetie, die irgendwie diesen einen herbeispricht und sagt, hey, wenn der kommt, dann wird alles gut, so mehr oder weniger. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, ja, wir kriegen Besuch oder sowas. Ne? Also es ist jetzt wirklich eine krasse Aussage. Und wir haben halt diese drei Gruppen und alle reagieren unterschiedlich. Wir haben Herodes, der, wie wir im Vers 16 dann lesen würden, das Kind umbringen lassen will. Wir haben die Sterndeuter, die ihn sehen und die Schriftgelehrten, die irgendwie keine wirkliche Reaktion drauf haben. Und das fand ich sehr spannend. Ich habe mich dann weiter damit befasst, insbesondere mit den Magiern. Und da sind mir vier Eigenschaften aufgefallen. Und zwei von diesen Eigenschaften möchte ich gerne mit euch anschauen. Legen wir los. Können direkt am Anfang nochmal lesen, Matthäus 2, 1 bis 2. Jesus wurde zur Zeit des König Herodes in Bethlehem in einer Stadt in Judäa geboren. Bald darauf kamen die Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn Ehre zu erweisen. Wie wir sehen, die Sterndeuter, das ist das Erste. Sie haben den Stern aufgehen sehen. Sie waren aufmerksam. Sie haben ihn gesehen. Und da habe ich mich gefragt, und die anderen, also Herodes und die Schriftgelehrten, was mit denen, haben die den auch gesehen oder sowas? Können wir weiterlesen. Vers 3. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Sie erschraken. Das Wort erschrecken oder erschraken kann auch übersetzt werden mit unterbrochen werden. Also ist irgendwie, sie waren da im Leben und sie erschraken oder haben sich erschreckt, weil da irgendwas sie unterbrochen hat, was sie einfach nicht erwartet hat. Haben. In diesem Fall die Botschaft, dass der Messias kommt von den Sterndeutern, das ist einfach nicht auf deren Radar gewesen, haben sie einfach null erwartet und haben sich dadurch erschrocken. Und ich persönlich mag mir Sachen immer gerne ein bisschen bildlich vorstellen. Ich stelle mir das so vor, König Herodes da in seinem Palast, vielleicht auf dem Balkon, schönes Wetter, und sitzt da mit seinem Italian Roast Espresso, den er aus Rom importiert hat, und genießt da irgendwie so den Morgen, währenddessen er ja Juda da betrachtet und liest da seine Judea Post und so und ist da ganz entspannt im Morgenmantel. Und dann kommt ein Hofdiener vorbei und flüstert ihm im Ohr von diesem Tumult auf der Straße, die Sterndeuter sind da und König der Juden ist geboren und er erschrickt komplett, spuckt den Kaffee komplett aus, sagt, wie bitte, was? Wie, was hast du da gerade gesagt? Also so total überhaupt nicht im Kontext gewesen. Und er erschrak sich komplett. Auf der anderen Seite die Schriftgelehrten, auch die haben es irgendwie ja nicht gesehen. Wir haben ja gerade gelesen, Vers 5 und 6, da heißt es ja, dass sie diese Prophezeiung aus Micha sagen, hey, der kommt aus Bethlehem, dieser junge Mann, der da geboren ist. Also sie kannten die Bibel, sie kannten die sehr, sehr gut, sie kannten sie in- und auswendig. Sie hätten es eigentlich wissen müssen, dass dieser bald kommt. Sie kannten somit auch Daniel, das Buch Daniel, wo eine Zeitlinie aufgegeben wird, dass dieser Messias geboren wird, oder auch in Mose, viertes Buch Mose, da wird davon gesprochen, dass ein Stern tatsächlich aufgehen wird, wenn er dann kommt. Also sie haben alles eigentlich gewusst, aber sie haben es nicht gesehen, sie haben es nicht gecheckt, sie haben es nicht gemerkt. Ich mag gerne die Frage, warum? Warum ist etwas so? Ich bin immer recht neugierig und so habe ich mir die auch hier gestellt. Und leider konnte ich kein Interview mit den beiden führen, also den Schriftgelehrten und Herodes, und habe dann angefangen, so ein bisschen in die Geschichte reinzugucken, was denn da so alles passiert ist. Und da habe ich sehr spannende Sachen gefunden, um diese Frage vielleicht teilweise zu beantworten, warum Herodes und die Schriftgelehrten das nicht gemerkt haben. Um mal zuerst anzugucken bei Herodes, der war kurz vor Ende seiner Regentschaft, der war gerade mitten dabei, sein Herodium zu bauen, das war sein Grab. Und genau, auch in den letzten paar Jahren, die er regiert hat, hat er sich ein bisschen mit den Pharisäern angelegt. Die mochten ihn nicht mehr ganz so gerne. Und auch das Volk, das einen sehr, sehr positiven Blick auf Herodes eigentlich ursprünglich hatten, verlor das Stück für Stück. Also die waren nicht mehr ganz so glücklich mit dem König. Und wie gesagt, diese positive Ansicht war wirklich sehr, sehr gutes Ansehen gehabt, der Herodes. Der war als scharfsinniger Politiker bekannt, der auch teilweise zum Kaiser Augustus Sachen durchringen konnte, die Augustus eigentlich ursprünglich nicht so wollte. Er war ein großartiger Soldat, hat viele Heere und Schlachten gesiegt sozusagen, war ein sehr, sehr guter Redner, ein guter Baumeister. Im Neuen Testament vieles zu diese Gebäude, die wir da rund um Jesus sehen, die wurden von Herodes ursprünglich gebaut. Also er war wirklich ein sehr guter Baumeister und galt auch in seinen jungen Jahren als Menschenfreund und Wohltäter. Das habe ich gelesen, war sehr überrascht darüber, weil ich immer so das negative Bild von Herodes hatte. Aber zum Ende hin seiner Regentschaft fing er an, sich in sich selbst zu verlieben. Er wurde egozentrisch. Er wurde darauf besinnt, dass er mehr Reichtum anhäuft. Und denen gegenüber, die ihn nicht respektierten oder ihn irgendwie herausforderten, fing er an, sehr gewalttätig zu werden und gnadenlos. Hat sie teilweise einfach nur umgebracht, weil sie irgendwie ein blödes Wort gesagt haben, weil sie gegen ihn waren. Und zum Ende seiner Zeit war das dann so, dass einfach das Volk so ein bisschen die Gunst in ihm verloren hat und ihn einfach nicht mehr so gerne mochten und sich gefreut haben, dass seine Zeit bald zu Ende war. Und Herodes war ja ein schlauer Mann, der wusste das, der kannte sein Volk auch und wusste, dass da wenig Mitleid ist und fand das doof, dass wenn er stirbt, da wenig Trauer sein wird, wenig Weinen und Jammern sein wird. Und dann hat er sich gedacht, Mensch, dann nehmen wir einfach ganz viele jüdische Männer gefangen und wenn ich sterbe, lassen wir die einfach alle umbringen, dann klagt und weint das ganze Volk. Das ist doch eine gute Idee. Also wie wir sehen, das ist wirklich ganz verrückt im Kopf so ein bisschen am Ende gewesen. Zum Glück hat das dann nicht geklappt. Aber ja, und ich glaube, ein Grund, warum Herodes den Stern nicht gesehen hat, er war zu sehr mit sich beschäftigt. Er war zu selbstverliebt. Er war damit beschäftigt, seinen Reichtum mehr anzuhäufen, dass es ihm gut geht. Und alles, was sich irgendwie von ihm ablenkte, hat er umbringen lassen, aus dem Weg geräumt. So auch, wie gesagt, Jesus wollte er ja auch umbringen lassen. Und ja, fand ich irgendwie krass zu sehen, wie sehr das einen beeinflussen kann. Auf der anderen Seite haben wir die Schriftgelehrten und Priester. Viele von denen waren auch Pharisäer. Und diese haben auch eine echt krasse Geschichte, die ich herausfinden konnte. Müssen wir noch ein bisschen weiter zurückgehen in die Geschichte, und zwar 400 Jahre vorher. Da waren die Griechen nämlich sehr, sehr fortschrittlich. Die waren ja sehr fortschrittlich, sehr, sehr aufwachsendes Volk sozusagen gewesen. Die anfingen mit Kunst, die fingen an mit Wissenschaft und Technologien. Auch in der Kriegstechnologien wurden die mehr und mehr aufgebaut sozusagen. Mathematik fing an und Gott wurde runter reduziert zu irgendwas Moralisches. Die Agnostik fing an und ja, da war ganz viel so Aufschwung einfach in der Wirtschaft. Und die Griechen waren sehr, sehr erfolgreich mit diesem neuen Mindset, mit diesem neuen Verständnis von Kultur, von Leben und so weiter und so fort. Und waren auch sehr begeistert davon und fingen dann an, die umliegenden Völker Stück für Stück zu missionieren, mehr oder weniger, mit ihrem Verständnis. Und auch da waren sie sehr erfolgreich. Die Länder haben sich teilweise bedankt und haben teilweise die Kultur dankend angenommen. Und so wuchs Griechenland mehr und mehr und mehr, bis sie schließlich auf die Juden stoßen. Die fanden das nämlich nicht so cool, dass man Gott runterreduziert. Sagten, Gott ist so das Wichtigste überhaupt. Gott ist das, was uns Leben schenkt. Gott ist das, wo überhaupt Leben hervorkommt von. Wir können nicht Gott auf irgendwie moralischer Weise runterreduzieren. Das geht nicht. Und haben Gegendruck geleistet. Auf der anderen Seite die Griechen, die kannten ein Nein bis zu dem Zeitpunkt nicht und wurden wütend und fingen dann an, die Juden zu belagern und zu übernehmen und stülpten sozusagen ihre Kultur einfach über, fingen an, Gesetze zu errichten, wo die Beschneidung zum Beispiel verboten wurde, Sabbat einhalten wurde verboten und die Kultur der Juden einfach auszumerzen sozusagen. Und inmitten diesen Drucks von Griechenland und Gegendruck von Juden und so weiter und so fort, war eine Gruppe von Juden, die deren Heiliges, deren Schöne, das Gottes sozusagen, besonders wichtig waren. Und die wurden die Ausgesonderten, die irgendwie extra sind. Und das Ausgesonderten, das sind Pharisäer, das ist das Wort für Pharisäer. Das fand ich super, super spannend. Und um dann weiter die Geschichte ein bisschen auszuarbeiten, ist es so gewesen, die Griechen fingen an, besonders die Pharisäer Druck unter Druck zu setzen. Die fingen an, irgendwelche Konstrukte und Regelwerke und Gesetze aufzubauen, um irgendwie ihr es zu beschützen. Und dann kam mehr Druck und mehr Regelwerk und Konstrukt und dann bauten sie das irgendwie auf und irgendwie umherum. Und am Ende haben sie das verloren, was sie eigentlich zu schützen versuchten, das Heilige, das Schöne. Und waren dann so beschäftigt, das Drumherum, dieses ganze Regelwerk irgendwie aufrechtzuerhalten. Zurück zu Jesus, der Geburt von Jesus, haben wir jetzt Pharisäer, die so damit beschäftigt sind, dieses Netz, dieses Regelwerk irgendwie hochzuhalten und vergessen das Schöne und Heilige. Insbesondere zur Zeit von Herodes, weil auch er war ein Verfechter dieser griechischen Kultur und baute Druck auf. Und als ich mir das so angeguckt habe, die beiden Geschichten, also einmal der selbstverliebte Herodes und auf der anderen Seite die Pharisäer, die im Regelwerk verloren haben, ist mir was aufgefallen. Nämlich, dass wenn wir zum einen so selbstverliebt sind, da beschäftigt sind, unser eigenes Ansehen zu verbessern, uns irgendwie toll darzustellen, oder auf der anderen Seite in den ganzen To-Dos verloren werden. Kann auch gute Sachen sein, es kann hier ein Dienst sein, da ein Missionseinsatz, aber wenn wir uns verlieren in unseren eigenen Dingen, dann sehen wir den Stern nicht. Dann sehen wir nicht das, was der Gott, was Geist Gottes jetzt im Hier und Jetzt macht, wenn wir nicht hingucken. Und ich will uns einladen, da sensibel neu zu werden für den Geist Gottes, neu hochzugucken, neu in den Himmel zu gucken, denn ich glaube wirklich zutiefst, dass der Geist Gottes, dass Gott hier und im Hier und Jetzt, im Chaos dieser Zeit zum Teil, einen Plan hat, dass er dich und auch mich gebrauchen möchte, hier um sein Reich, seine Herrschaft hier auszubreiten, sein Königreich hier auf die Erde zu bringen. Gott ist für uns. Die Frage, die ich mir stelle, die ich mir wirklich persönlich stelle, ist, bin ich bereit zuzuhören? Bin ich bereit hinzugucken? Oder verliere ich mich in meinem Umkreis, in meinen Dingen? Dann habe ich mich ein bisschen weiter damit beschäftigt und dann die Sterndeuter weiter angeguckt. Und dann ist mir aufgefallen, dass alleine hinhören ja wenig hilft. Also ich kann jetzt was hören und dann so. Und um eine kleine Geschichte darum zu erzählen, ich war 2011 in die USA gereist und habe dort eine 2-jährige Ausbildung zum Jugendpastor genossen und danach noch einfach 3 Jahre weiter in Amerika gelebt. Anfangs war das ein bisschen herausfordernd, aber Stück für Stück baute ich mir dann so mein American Dream sozusagen auf. Ich hatte einen Job gefunden, der recht gut bezahlte, hatte eine Freundin, hatte darüber nachgedacht, sie zu heiraten. Ist jetzt nicht die Lisa, aber ja, ich hatte auch eine richtig gute christliche, geistliche Community um mich herum, die wirklich stark war, die mich ermutigt hatte. Mein Mindset war auch, hey Gott, ich will dir dienen, ich will dir ehren, ich will mein Ganzes dir hingeben. So war auch mein Mindset gewesen in dem Ganzen. Hab ein Haus gekauft mit einem Freund zusammen. Also ich hatte da wirklich zum Ende wirklich ein sehr, sehr gutes Leben gehabt. Und ja, eine starke Community um mich herum. Und zum Ende hin wachte ich dann irgendwie um 2 Uhr morgens auf und hörte ganz klar Gottes Stimme. Ganz klar einfach so, hey Paul, geh nach Deutschland. Also seine echten Worte waren, pack your stuff and go home. Und nee, das fand ich gar nicht gut. Insbesondere, weil vorher Deutschland war für mich immer irgendwie perspektivlos, hatte viel Stress irgendwie mit Familie und so weiter und so fort. Das war echt nicht schön für mich, war sehr herausfordernd für mich. Ursprünglich auch die Jüngerschaftsschule oder diese Ausbildung, die ich da gemacht habe, war, jetzt im Nachhinein weiß ich das, das wusste ich da nicht, war auch ein Flüchten von dem ganzen Chaos Deutschland sozusagen. Und da war ich nun, wach auf, 2 Uhr morgens und Gott sagt, da soll ich wieder zurückgehen? Nee, danke, ganz bestimmt nicht. Das öde Deutschland, wie ich das ja empfand, das war nicht unbedingt das, was ich mir vorstellen konnte. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, hatte auch null Glauben dafür, dass Gott das Beste in Deutschland für mich hat. Dass Gott es gut mit mir meint, da in Deutschland. Weil ich hatte doch alles hier in Amerika. Es war herrlich, es war Leben, was ich hatte. So dachte ich. Und für mich, es hat dann 3 Monate gebraucht, tatsächlich, bis ich mich zurück auf den Weg machte. Und wie wir sehen, das reine Erkennen, das reine Hinhören, das reicht nicht. Also wir können sehen, wenn Gott was macht, aber wenn wir da kein Handeln im Glauben hintersetzen, dann bringt das Hören eher wenig. Und bei den Sterndeutern sehen wir ein Erkennen, sie sehen den Stern, aber dann auch ein Handeln, sie gehen. Genau. Mir persönlich hilft das so ein bisschen, mich, wie gesagt, in deren Lage zu versetzen, mir das ein bisschen bildlich vorzustellen und ein bisschen in deren Schuhe, sagt man in Amerika, mich zu stellen. Also ganz kurz, wer sind diese Sterndeuter überhaupt? Also das Wort selber, man könnte das auch übersetzen als Magier. Viele Übersetzungen schreiben da auch Magier anstelle von Sterndeuter. Und wenn ich euch fragen würde, so dachte ich ursprünglich auch, ist doch logisch, sind die Könige 3 Stück, Balthasar, Melchior und Kaspar. Habe ich auch gedacht, habe noch ein bisschen weiter reingeguckt und war dann sehr überrascht, dass die Wissenschaft davon ausgeht, dass das Land, wo die herkommt, irgendwie Babylon oder Persien, irgendwo da so die Ecke gewesen ist. Und dort zu der Zeit, die Tradition war, dass das die eher zu 12 waren, nicht nur 3. Fand ich sehr überraschend. Und die hatten halt ein ganzes Gefolge von Dienern, Kamelen und Proviant und all sowas irgendwie mit dabei. Allgemein war das so, dass sie, oder zuerst noch anderes, und zwar gibt es eine andere Stelle in der Bibel, wo diese Sterndeuter, diese Magier, von denen erwähnt wird. Und zwar viel, viel früher im Buch Daniel. Da finden wir den König Nebukadnezar, der einen Traum hat, der ihn zutiefst besorgt. Und er dann seine ganzen Hofberater zusammenruft, um ihnen irgendwie seinen Traum zu deuten und ja, Mut zuzusprechen sozusagen. Und in diesen Hofberatern drin, die werden aufgezählt, sind unter anderem die Sterndeuter und die Magier zu finden. Finde ich sehr, sehr interessant. Und so geht man davon aus, dass diese Sterndeuter höchstwahrscheinlich eine der gebildetsten Eliten der fernöstlichen Hofberater waren. Und sie kannten nicht nur Sterne und Astrologie und Astronomie, sondern waren auch fast allen anderen Gebieten wirklich höchst gebildet. Waren wirklich sehr, sehr schlaue, sehr, sehr gebildete Menschen, deren Aufgabe bestand darin, alte und heilige Texte zu studieren, nach Planeten- und Sternbewegungen Ausschau zu halten und die als göttliche Botschaften interpretiert werden konnten. Finde ich sehr, sehr spannend. So, und jetzt haben wir ja so ein grobes Verständnis von, was für Jungs das sind. Und dann einfach so ein Bild, ich stelle mir das so ein bisschen vor. Zum einen sind sie Nachkommen von den Sterndeutern im Buch Daniel. Das heißt, sie kennen die Geschichten von Daniel, wie er von Löwen und von Feuer befreit wird. Sie kennen die Geschichten von diesem mächtigen Gott der Juden, der Wundertaten vollbringt, der Nebukadnezar beschämt hat am Ende. Für die, die das Buch noch nicht gelesen haben, sehr, sehr empfehlenswert. Aber sie kennen also diesen Gott, sie kennen von den Geschichten, sie wissen das irgendwo. Und da sitzen sie im Obergeschoss, so stelle ich mir das auf jeden Fall vor, weil sie gucken ihr Sterne an, vom Palast, zwischen Büchern, irgendwie ein Stapel von Büchern da und da, vielleicht fliegen da noch ein paar Zeichnungen von Sternkonstellationen rum, mittendrin irgendwie noch eine Tora und sind da am Recherchieren, am Lesen, am Studieren und einer guckt gerade raus und dann sehen sie den Stern. Sagt, oh, guck mal, komm mal rüber, seht ihr den Stern da? Was ist das denn? Und dann kommt ein zweiter dazu und sagt, wow, stimmt, verrückt. Mensch, dann gehen die wieder zurück zum Büchern, Studieren, Lesen und so weiter. Dann kommt ein Dritter zu. Hey, könnte das nicht der Stern sein von der Tora? Könnte das nicht der versprochene Messias sein? Nee, doch nicht der. Nein, doch nicht der Stern. Und dann ist so ein Hin und Her und so ein bisschen Recherchieren und einfach so ein bisschen Gewusel, Neugierde. Und die kommen dann endlich zum Ende, zum Schluss. Hey, das muss der Stern sein. Es gibt keine andere Wahl. Das muss dieser Stern sein. Und ich stelle mir das so vor. In dem Moment packt es sie innerlich. Und sie sagen, hey, wir müssen dahin, wir müssen ihm Ehre erweisen, wir müssen diesen neugeborenen König, wenn das wirklich der Nachkomme Davids ist, wenn das wirklich dieser eine ist, der die Kopf der Schlange zertreten will, wir müssen dahin, um ihm Ehre zu erweisen. Wir können gar nicht anders, da packt es sie. Und dann fangen sie an, die Geschenke zusammenzupacken, das Gold und den Weihrauch und die Myrrhe und stapeln das irgendwie auf die Kamele rauf und dann reiten sie los. Wohin eigentlich? Also, ich bin jetzt kein Astrologe und zu der Zeit hatten die jetzt keine Technologien, wie wir die heutzutage haben, aber so ein Stern, ich stelle mir das jetzt nicht so vor, als ob das so die beste Koordinatenangabe ist. Da irgendwo am Himmel, vielleicht noch König der Juden, also irgendwie Judäa, und dann kann man noch vielleicht weiterdenken, okay, Judäa, Metropole in der Gegend, wo Könige geboren werden, ja, vielleicht Jerusalem. Aber auch das, also wenn ich euch jetzt sagen würde, hey, geht mal nach Hamburg und sucht ein ganz bestimmtes Neugeborene, wäre das ja auch nicht unbedingt so hilfreich. Also wo gehen die jetzt hin? Also ja, so. Oder auch die Gespräche mit Freunden und Familie kurz vorher. Sag, ich sehe gerade, ihr packt da Sachen zusammen. Wo geht ihr denn jetzt eigentlich hin? Ja, du, keine Ahnung, so nach Judäa erstmal, mal gucken. Ja, und wie lange seid ihr unterwegs? Auch eine gute Frage. Kann ich dir nicht beantworten. Ja, okay, also ihr wisst nicht, wohin ihr geht und wie lange ihr unterwegs seid. Warum geht ihr denn überhaupt los? Ja, wir haben Stern gesehen. Wir glauben, das ist der König der Juden, aber so genau, wir haben halt einen Stern gesehen, wir müssen da jetzt mal hin. Also, ja, wie auch immer das Gespräch zu Ende ging und ob das überhaupt stattgefunden hat, sie waren bereit zu gehen. Sie waren bereit, alles zu riskieren. Die Sicherheit, ihre Heimat. Sie gingen los ins Ungewisse. Sie gingen los, um dem Messias Ehre zu erweisen. Wisst ihr, das erinnert mich an andere Geschichten in der Bibel, wie zum Beispiel Abraham, der das verheißene Land hinreißt und seine Heimat zurücklässt. Oder an Noah, der von Gott hört, hey, es wird regnen und es wird alles überschwemmen, der Regen gar nicht kannte, weil es zu dem Zeitpunkt noch nie geregnet hat. Und er hört dieses Wort Gottes und fängt an, seine Eiche zu bauen. Und Nachbarn und Bekannte gehen hin, verspotten ihn, lachen ihn aus und er baut weiter. Oder an Andreas, Petrus, Johannes, die Fischernetze niederlegen, um Menschenfischer zu werden. Einfach, weil sie Jesus gehört haben, sagen, hey, komm, folgt mir nach. Als ich das so weiter mir durch den Kopf gehen lassen habe, ist mir eins aufgefallen, auch in meinem eigenen Leben, mir ist es wirklich aufgefallen, die Nachfolge Jesu bedingt immer, dass wir etwas zurücklassen. Es bedingt immer, dass wir etwas loslassen, ein Hinausgehen in dem Glauben. So wie auch ich in Amerika mein gutes Leben loslassen musste und Gott vertrauen musste, im Glauben rausgehen musste, um das zu erleben, was Gott noch für mich vorhat. Man ist sich nicht ganz sicher, aber die Reise der Magier kann sehr gut 2 Jahre gebraucht haben. Und ich stelle mir das echt vor, dass höchstwahrscheinlich waren da viele Nächte irgendwo in einer Oase oder auch unterwegs in der Wüste, wo sie sich hinterfragt haben, hey Jungs, was machen wir hier eigentlich? Sind wir total bescheuert, wir haben einen Stern gesehen und was machen wir hier eigentlich? Aber dieser Stern, diese Botschaft des Sterns brannte in deren Kopf und sagen, hey, wenn das stimmt, wir müssen ihn einfach sehen. Wir müssen einen Schritt weiter. Jeden Tag ein Stück weiter. Sie konnten einfach nicht anders, als vor diesen einen niederzuknien von Angesicht zu Angesicht. Es hatte sie gepackt. Die Unsicherheit, die Distanz, die vielen Fragen haben sie nicht abgeschränkt. Sie mussten ihn sehen. Wenn wir sensibel vor Gott sind, wenn wir ihn wirklich sehen und hören, wenn wir den Stern sehen, ich frage mich, wie reagieren wir, wenn wir dann auch was hören? Wenn wir dann auch was realisieren oder wenn Gott zu uns spricht, wenn er seine Pläne für uns kundtut oder auch nur einen Schritt, sind wir bereit, Altes zurückzulassen? Treibt uns die Aussicht, dass Gott für uns ist und die besten Idee von unserem Leben hat und den Glauben darin, dass der Gott gut ist, dass er es gut mit uns meint, treibt uns das einen Schritt nach vorne? Und ich glaube wirklich zutiefst, dass Gott einen Plan für dich und für mich hier im Chaos dieser Zeit hat. Hier in den ganzen Fragen. Er hat einen Plan. Er ist am Arbeiten. Er will dich und mich gebrauchen. Er ist immer noch für uns und er wird es immer sein. Lass uns wirklich, und da will ich uns wirklich zu ermutigen, lass uns dem Glauben hinhören, schauen, nach dem Stern Aussicht halten. Aber dann, wenn wir ihn sehen, auch im Glauben Schritt nach vorne machen, rausgehen und ihm vertrauen. Amen. Vater, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass du für uns bist, dass du einen Plan hast. Und ich bete echt neu, dass du unsere Ohren öffnest, dass du unsere Augen öffnest, dass wir dich wahrnehmen können, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Amen.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.